Hast du jemals vor einem modernen Kunstwerk gestanden?
Vielleicht in so einer richtig schicken, weiß gestrichenen Galerie?
Genau. Oder auf einem öffentlichen Platz. Du legst den Kopf schief und denkst dir heimlich,
Ganz ehrlich, das hätte ich auch gekonnt.
ja. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen entlarvender. Hat da jemand nach der Renovierung einfach vergessen aufzuräumen? Wenn du genau diese Gedanken kennst, dann bist du heute bei unserer ausführlichen Analyse genau richtig.
Absolut.
Wir nehmen dich nämlich heute mit auf einen gedanklichen Streifzug durch einen Text, der exakt dieses Gefühl aufgreift und genüsslich zelebriert.
Und wie er das tut.
Die Grundlage für unser heutiges Gespräch ist ein satirisch-kritischer Artikel von Kurt O. Wörle mit dem wirklich brillanten Titel »Kunst kommt von Katalog«.
Und der Zeitpunkt für diese Besprechung, der könnte echt nicht besser gewählt sein. Ehrlich, der allerletzte Tag der Schwabacher Biennale.
Die Ortung 14.
Genau die. Das ist diese Kunstausstellung, die in dem Text so leidenschaftlich auseinandergenommen wird.
Ein perfekter Moment also für ein kleines Resümee.
Aber bevor wir uns da jetzt in die Details stürzen, müssen wir eine Sache ganz unmissverständlich klarstellen.
Sehr wichtiges Thema.
Ja, denn der Text, den wir heute betrachten, ist hochgradig meinungsstark. Er ist polemisch. Er beißt richtig um sich und vertritt eine enorm klare, geradezu klassisch-konservative Auffassung davon, was Kunst zu sein hat.
Und was eben nicht.
Exakt. Und unsere Mission hier ist es, ausdrücklich nicht Partei zu ergreifen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir machen uns diese Meinung nicht zu eigen. Wir wollen diesen Text vielmehr als ein richtig faszinierendes Dokument betrachten.
Wie so ein Brennglas für eine gesellschaftliche Debatte.
Richtig. Eine Debatte über Kunst, Wert, Handwerk und Wahrnehmung. Wir schauen uns an, wie hier argumentiert wird und was das über unsere heutige Kultur eigentlich aussagt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Schauplatz des Ganzen ist Schwabach.
Die berühmte fränkische Goldschlägerstadt.
Ganz genau. Alle 2 Jahre findet dort diese Biennale statt. Das diesjährige Motto lautet passenderweise „Im Zeichen des Goldes“.
Was ja an sich ein schönes Motto ist.
Eigentlich schon. Aber wenn man dem Artikel glaubt, verwandelt sich die Stadt in diesen Tagen weniger in ein edles Gesamtkunstwerk,
sondern eher in einen Wertstoffhof mit Goldrand.
Ein fantastisches Zitat, ein Wertstoffhof mit Goldrand. Der Autor zeichnet da das Bild von Künstlern, die mit einer billigen Sprühdose aus dem Baumarkt anrücken.
Und irgendwelche verbeulten Rostlauben in gesellschaftskritische Mahnmale zu verwandeln.
Was hier faszinierend ist, ist bereits die fundamentale Prämisse, die im Titel versteckt liegt.
Kunst kommt von Katalog.
Ja, das ist ein direktes Spiel mit diesem alten Sprichwort: Kunst kommt von Können.
Und für diese Art der Kunstkritik ist dieses Können historisch extrem klar definiert.
Da geht der Blick fast schon romantisch zurück.
Zu den alten Meistern, ja? Der Text nennt da Michelangelo.
Seinen David.
Genau. Der David, der so unfassbar meisterhaft aus dem Marmor gemeißelt ist, dass man fast erwartet, die Statue atmet gleich ein.
Wahnsinn.
Oder Albrecht Dürer. Jahrhunderte vor der Fotografie schafft er Bilder mit fotorealistischen Pinselstrichen.
Das raubt einem wirklich den Atem.
Und weil das Thema in Schwabach ja Gold ist, zieht der Autor noch den ultimativen Vergleich.
Gustav Klimt.
Sein Werk Der Kuss. Ein wahrer göttlicher Goldrausch. Das ist der Maßstab, der hier angelegt wird.
Handwerkliche Perfektion und unbestreitbares physisches Talent. Aber Moment, machen wir es uns und der Autor sich da nicht ein bisschen zu leicht?
Inwiefern?
Naja, es ist doch völlig logisch, dass moderne Kunst sich mehr auf den intellektuellen Kontext stützt.
Weil die reine Abbildung der Realität nicht mehr reicht.
Ja, genau. Das haben doch Fotografie und Film längst übernommen. Es wäre doch absurd, heute noch von jedem Künstler zu erwarten, dass er jahrelang an einem Marmorblock schleift.
Nur um zu beweisen, dass er es kann.
Richtig.
Und das ist exakt der Wundepunkt, an dem sich die Geister scheiden. Die Kunstgeschichte hat diesen Paradigmenwechsel natürlich längst vollzogen. Aber der Text verweigert sich dieser Entwicklung ganz bewusst.
Er macht ja sogar konkrete Personen dafür verantwortlich, oder?
Ja, historische Kunstfiguren wie Joseph Beuys.
Ah, Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler.
Genau dieser Satz. Was Beuys eigentlich meinte, war ja eine radikale Demokratisierung.
Eine Glaube an das kreative Potenzial in jedem von uns.
Eine soziale Plastikformen. Das war zutiefst humanistisch gedacht. Aber der Artikel liest das völlig anders.
Wie liest er es denn?
Als den ultimativen Startschuss für einen Qualitätsverfall. Nach dem Motto, wenn jeder ein Künstler ist, muss niemand mehr echtes Handwerk lernen.
Verstehe.
Und dazu kommt dann noch ein Zitat, das Hanno Edelmann zugeschrieben wird. Kunst kommt von Künden.
Also vom Verkünden einer Botschaft.
Richtig. Die Kritik sieht genau darin den Moment, in dem die Ideologie das handwerkliche Können massiv entwertet hat.
Und das bringt uns direkt zu der Realität, die wir heute oft in Galerien erleben.
Mhm.
Wenn das Handwerk in den Hintergrund tritt, braucht die Botschaft ein Medium.
Und das ist dann in der Regel der Ausstellungstext.
Der Katalog.
Ganz genau.
Und wenn wir das mal direkt auf dich als Hörer übertragen, wir alle kennen doch dieses seltsame Gefühl in unserer modernen Welt.
Man steht vor einem Problem oder einem Kunstwerk und sucht verzweifelt den Kern.
Weil das Visuelle allein oft nicht mehr reicht. Wir vertrauen dann dem clever geschriebenen Konzept.
Dem Etikett.
Dem Katalogtext eben. Wir vertrauen dem mehr als unseren eigenen Augen.
Weil wir Angst haben, etwas Offensichtliches nicht zu verstehen.
Ganz genau. Wir lassen uns von der Sprache lenken.
Diese harte Landung in der Alltagslogik zieht sich echt wie ein roter Faden durch den Text.
Oh ja, das sieht man super gut auf diesem virtuellen Rundgang durch den Wertstoffhof mit Goldrand.
Stell dir mal vor, du gehst da in die Städtische Galerie.
Da liegt die Mondlandschaft von Gabriele Chardinier.
1,5 Tonnen roter Sand, einfach auf dem Boden verteilt.
Und darauf 4 Glaskuppeln mit kleinen Pflänzchen.
Fairerweise muss man sagen, wer sich darauf einlässt, sucht nach einer konzeptionellen Erfahrung.
Die Künstlerin erklärt das ja auch. Der Sand ist eine Utopie im Angesicht des industriellen Raubbaus.
Und wenn man sich über diese Kuppeln beugt, riecht es plötzlich nach Kuchen.
Nach Nazipan.
Genau. Und dann liest man im Katalog, dass das eigentlich Blausäure symbolisieren soll.
Eine spannende Dissonanz. Gemütlicher Kuchenduft und eine tödliche Assoziation.
Die Künstlerin sagt dazu, das eigentliche Gold ist nicht das Metall, sondern die Hoffnung.
Aber die Kritik hält da voll dagegen.
Frontal. Wo die Künstlerin über Hoffnung reflektiert, kontert der Autor mit schonungsloser Alltagspragmatik.
Er greift ja dieses Lob der Lokalpresse auf.
Dass der Sand in mühevoller Handarbeit verteilt wurde.
Und er merkt trocken an, Landschaftsbauer machen das 100-fach jeden Tag.
Und kriegen dafür in Franken höchstens ein Seidlerbier, aber keinen Kunstpreis.
Und was den Blausäuregeruch angeht, da hat der Text eine richtig gute Punchline.
Wenn ich an Kuchen denke, gehe ich zum Bäcker. Wenn ich an Blausäure denke, renne ich raus.
Da läuft diese Metapher der Hoffnung völlig ins Leere für ihn.
Hoffnung kann man eben nicht einschmelzen und bei eBay versteigern.
Typisch materialistische Sichtweise. Aber da muss ich jetzt echt meine Lanze für die moderne Kunst brechen.
Tu das.
Kunst darf doch gesellschaftspolitisch sein. Nehmen wir diese vergoldeten Schrottautos am Königsplatz.
Ah, die gestapelten Autos.
Der Katalog nennt das eine dekonstruktive Parabel auf die Brüchigkeit kapitalistischer Mobilitätsfetische.
Ein tolles Wort und Getüm.
Aber ist es in Zeiten von Klimawandel nicht die verdammte Pflicht der Kunst, das Auto als Symbol zu dekonstruieren?
Aus Sicht der modernen Theorie rennst du da offene Türen ein. Der Kontext ist heute oft das Kunstwerk.
Eben.
Aber der Text hält diesem intellektuellen Überbau ganz bewusst die kindliche Unschuld entgegen.
Die Geschichte mit dem 5-jährigen Kind.
Genau. Ein Kind läuft an diesem vergoldeten Schrott vorbei, sieht das bunt bemalte Blech und fragt:
Papa, darf ich das auch anmalen?
Und die Antwort des Vaters?
Nein, das kostet uns den städtischen Steuersäckel.
Da wird dieser ganze akademische Diskurs durch einen Kinderblick regelrecht entzaubert.
Ein ähnliches Muster gibt es auch bei dem Werk in der Stadtkirche, oder?
Oh ja, Tiere aus einfachem Rindenmulch geformt.
Die so aufgestellt sind, als würden sie auf goldene Flächen pinkeln.
Man könnte tiefschürfend über weltliche Reichtümer debattieren.
Aber der Artikel fragt sich nur sarkastisch, ob hier einfach mal jemand zeigen wollte, dass Kunst auch Pipi machen darf.
Die Religion ist nach Jahrtausenden wieder beim goldenen Kalb angekommen.
Nur eben in Form eines pinkelnden Esels.
Exakt.
Das bringt uns zu einem Thema, das ich extrem spannend finde. Die Sprache der Kunstwelt.
Der Jargon.
In der alten Mälzerei hängen 300 Flachsfäden von der Decke.
Schimmern golden im Licht.
Und die Kritik vergleicht das Profan mit einer frisch aufgespannten Wäscheleine.
Im Abendlicht, ja. Aber der Katalog sagt etwas anderes.
Diese Kunstfäden symbolisieren die Transformation von bäuerlichem Rohstoff in auratische Kostbarkeit.
Auratische Kostbarkeit.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was genau soll das bedeuten?
Das ist ein Paradebeispiel für diesen akademischen Schutzschild, den wir vorhin erwähnt haben.
Benjamin, oder?
Genau, der Kulturphilosoph Walter Benjamin. Er hat viel über die Aura eines Kunstwerks geschrieben.
Diese magische Präsenz, die das Original von der Kopie unterscheidet.
Der Katalogtext versucht hier im Grunde einem sehr banalen Alltagsgegenstand durch komplexe Sprache Bedeutung zu verleihen.
Eine unantastbare, hochkulturelle Bedeutung.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, entlarvt der Artikel die Macht, die Sprache ausüben kann.
Weil ohne diese Vokabeln sofort die Frage im Raum stünde:
Ist das Kunst oder kann das weg?
Genau das spürt man auch bei Liquid Echoes.
In diesem Raum hängen unzählige Schalen von der Decke.
Optisch sieht das laut Text so aus, als hätte die Feuerwehr nach einem Wafferschaden ihre Tropfschalen vergessen.
Dabei sind es Lautsprecher, die das goldene Verhältnis reflektieren sollen.
Auch hier, wer sich auf den Klang einlässt, sucht ja eine akustische Erfahrung.
Aber der Text lässt das nicht gelten. Er geht davon aus, dass Sprache das Profane nur veredelt, um sozialen Druck aufzubauen.
Wer da lacht, gilt als Kunstbanause.
Richtig. Also nicken alle andächtig und flüstern Worte wie auratisch.
Nur um dazuzugehören.
Und das kann man super auf den Alltag übertragen. Denk mal an die Berufswelt.
Oh ja, Meetings.
Du sitzt in einem Meeting und eine mittelmäßige Idee wird durch englischen Fachjargon und PowerPoint-Grafiken völlig aufgeblasen.
Niemand am Konferenztisch traut sich zu sagen, Leute, das ergibt doch keinen Sinn.
Aus reiner Angst, der Einzige zu sein, der es nicht verstanden hat.
Und hier wird es in unserem Text wirklich interessant. Der Kritiker verteufelt nämlich nicht pauschal alles.
Er differenziert tatsächlich.
Er hebt ein Werk namens »Du bist wertvoll« von Bruno Maria Brath positiv hervor.
Porträts von Mitgliedern der Heilsarmee in der Stadtkirche.
Der Text lobt ausdrücklich das handwerkliche Können.
Aber er kann es trotzdem nicht unkommentiert stehen lassen.
Nein, er wittert sofort wieder Kalkül.
Er fragt sich, warum es exakt 12 Porträtierte sind.
Eine Anbiederung an die Kirche, die 12 Apostel.
Seine zynische Überlegung ist, wurde das nur gemacht, um Fördergelder abzugreifen.
Da kippt die Argumentation dann massiv in eine Systemkritik.
Ja, die Institutionen bekommen ihr Fett weg. Ganz besonders der Schwabacher Künstlerbund.
Das klingt fast nach einer Verschwörung des Kunstbetriebs.
Klassisches Gatekeeping lautet der Vorwurf.
Ein elitärer Zirkel.
Wer nicht den akademischen Stallgeruch mitbringt, bleibt außen vor.
Wer also nicht auratische Kostbarkeit ins Exposé schreiben kann, hat keine Chance.
Der Kritiker ist überzeugt. Es gibt draußen unzählige Autodidakten mit echtem Talent.
Er nennt ja diese Ausstellung in Büchenbach. Die Büker.
Dort habe er Kunst gefunden, die ohne intellektuellen Überbau funktioniert.
Für ihn hat sich die institutionalisierte Kunstwelt in eine Sackgasse manövriert.
Es geht nicht mehr um Schönheit, sondern zwingend um Gesellschaftskritik.
Und das bringt uns zum absoluten Twist am Ende dieses Rundgangs.
Mhm.
Man denkt ja, der Autor hasst alles Moderne und will nur Marmorstatuen sehen.
Gibt es denn etwas, das er uneingeschränkt gutheißt?
Ja. Und es ist das Letzte, was man erwartet? Die Graffiti-Künstler?
Straßenkunst.
Ausgerechnet die ist für ihn der rettende Anker. Wie passt das denn zusammen?
Das offenbart, dass es ihm gar nicht um das Medium an sich geht.
Die Spraydose ist okay.
Völlig in Ordnung, solange derjenige, der sie hält, sein Handwerk meistert.
Er sieht da also den visuellen Beweis für echtes Können.
Genau. Ein exzellentes Graffiti braucht keinen dreiseitigen Katalogtext, um zu wirken.
Die Qualität springt einem sofort ins Auge.
Also was bedeutet das alles am Ende?
Zusammenfassend ist die Biennale für ihn eine mit Steuergeldern finanzierte Imagekampagne.
Schwabach will beweisen, dass sie auf der Landkarte des hippen Kulturbetriebs mitspielen können.
Er nennt es ja spöttisch das UNESCO-Weltkulturerbe der Spraydose.
Und er prophezeit, nächstes Mal wird einfach der Bauhof komplett vergoldet.
Im Zeichen des Steuerzahlergoldes. Die harte Konklusion ist wirklich, Kunst, die sich nicht selbst erklärt, ist elitäre Hybris.
Und blanker Narzissmus.
Wir müssen das jetzt aber mal wieder aus der Vogelperspektive betrachten.
Ganz wichtig, wir dürfen nicht vergessen, das ist nur eine einzige Sichtweise.
Die Besucher sahen völlig unterschiedliche Dinge.
Manche sahen einen brillanten gesellschaftskritischen Diskurs.
Andere rochen einfach Marzipan.
Und dieser Kritiker sah eben Müll mit Goldrand. In dieser Reibung liegt der eigentliche Wert für uns.
Wer hat die Deutungshoheit? Wer entscheidet, was wertvoll ist?
Ist es der Schöpfer? Der Kurator mit seinem Katalogtext?
Oder der Betrachter selbst, du und ich, mit unseren eigenen Lebenserfahrungen?
Das ist die große ungelöste Frage.
Es zeigt, wie lebendig und streitbar Kunst sein muss, um überhaupt noch Reaktionen hervorzurufen.
Ich möchte dir also, dir als Hörer, zum Abschluss noch einen provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Gerne.
Der Kritiker sehnt sich nach dem unbestreitbaren Handwerk eines Albrecht Dürer.
Er verabscheut die konzeptionellen Texte.
Aber was passiert heute im Zeitalter der generativen künstlichen Intelligenz?
Gute Frage.
Eine KI kann heute in Sekundenbruchteilen handwerklich perfekte Bilder generieren.
im Stil von Dürer oder Klimt.
Makelloses Können auf Knopfdruck.
Genau. Wenn wir also in eine Welt steuern, in der dieses Handwerk inflationär und mühelos maschinell herstellbar ist,
was bleibt dann noch?
Werden dann nicht vielleicht ausgerechnet der menschliche Fehler, die unperfekte Idee und der historische Kontext das Wichtigste sein?
Sogar der verhasste Katalogtext.
Ja. Vielleicht wird genau das das Einzige sein, was Kunst am Ende noch zutiefst menschlich und wertvoll macht.
Wow, das ist echt ein Gedanke, den man erst einmal sacken lassen muss.
Vielleicht ist der Katalogtext das eigentliche Kunstwerk der Zukunft.
Wer weiß. Wir hoffen, dieser gedankliche Streifzug durch den goldenen Wertstoffhof von Schwabach hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Und ein paar neue Perspektiven eröffnet.
Danke, dass du uns begleitet hast, dass du mit uns geschmunzelt und nachgedacht hast. Bleib neugierig, hinterfrage die Etiketten, die man dir präsentiert, und wir hören uns beim nächsten Mal.